Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nach Roche baut nun auch Novartis in Basel Stellen ab. Was für viele besonders alarmierend ist, 270 der über 700 Stellen, die verschwinden, sind Forschungsstellen. Wie sehr trifft dieser Stellenabbau die Zukunft der ganzen Region? Und ist es ein Kahlschlag, wie die Gewerkschaften kritisieren? Das sind Fragen von Urs Sigrist an Urs Müller, den Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Basel.
Das Tagesgespräch.
Herr Müller, wo Sie gestern die Meldung gehört haben, Novartis baut 1100 Stellen ab in der Schweiz. Wie haben Sie reagiert?
Zuerst natürlich überrascht, weil der Zeitpunkt kommt immer überraschend. Wenn man dann aber schaut, was es ist, ist natürlich die Überraschung dann höchstens noch halb so gross gewesen. Wir haben Produktionsverlagerungen und Produktionsverlagerungen aus einer Stadt raus, aber auch aus der teuren Schweiz raus. Das ist halt leider keine Überraschung mehr. An das haben wir uns schon gewöhnt, an dem das werden wir uns noch weiter gewöhnen müssen. Der andere Teil, der Forschungsteil, dort hat es natürlich ein Stirnrunzeln gegeben.
Eben, Roche hat vor einem Jahr so einen Stellenabbau angekündigt, weltweit fast 5'000 Stellen, in der Schweiz fast 800. Hansmann hat vor ein paar Wochen 600 Stellen abgebaut, Ex-Ziba, Spezialitätenchemie. So gesehen auch in der Logik von diesen Unternehmen.
Absolut in der Logik von diesen Unternehmungen. Es kommt noch dazu, die Stellen, die in der Produktion abgebaut werden, die werden im sogenannten Novartis Campus abgebaut. Das ist mitten in der Stadt. Und der Novartis Campus ist gebaut worden, um Forschung und Entwicklung zu machen und um die zentralen Konzernfunktionen wahrzunehmen. Das ist kein Produktionsstandort. Das heisst, dass dort die Produktion ausgelagert wird, das haben wir schon lange gewusst. Natürlich im entscheidenden Moment, wenn es dann bekannt wird, jetzt wird wieder so ein Schritt vollzogen, ist es immer überraschend und für die Betroffenen natürlich immer hart.
Und wenn Gewerkschaften sagen, Kahlschlag, Überreaktion, was sagen Sie?
Ich glaube, im Produktionsbereich kann man das nicht sagen. Es ist natürlich schwer nachzuvollziehen, dass ein Konzern am gleichen Tag, wo er einen Quartalsgewinn von 2 Milliarden Franken bekannt gibt, auch bekannt gibt, dass er 1'000 Stellen abbaut. Irgendwie ist das medial natürlich relativ schwierig und für die Betroffenen extrem unverständlich. Aber dass hier abgebaut wird im Produktionsbereich, das kann überhaupt nicht überraschen.
Und als Ökonom sagen Sie lieber, frühzeitig Massnahmen ergreifen, so wie es Novartis haben begründet.
Richtig, das sieht man auch, wenn man die Roche anschaut. Das sind ähnliche Begründungen gewesen. Da haben wir das Gleiche. Der Franzose würde sagen, «Repulé pour mieux sauter», also in der Stärke nochmal zurückgehen und nochmal Anlauf nehmen, weil dann kommt man letztendlich doch weiter.
Es hat ja eigentlich drei Begründungen gegeben. Das eine ist Preisdruck, das zweite ist Generika, die immer stärker auf den Markt drücken, also Nachahmerprodukt. Und das dritte ist der starke Franken. Wenn wir die drei Begründungen vielleicht schnell durchgehen, der Preisdruck, die hochverschuldeten Staaten können sich immer weniger Kosten im Gesundheitswesen leisten. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch gemacht haben?
Selbstverständlich. Wenn man sieht, wie die Preise zustande kommen auf den Pharmamärkten, dann sind die halt überall administriert. Das bedeutet, die Staaten legen die Preise fest. Und logischerweise, wenn Staaten kein Geld haben und sich überlegen, wo könnten wir sparen, dann gibt es viele Länder, die sich überlegen, ja gut, wir haben gar keine Pharmaindustrie. Das ist zum Beispiel halt in Italien weitestgehend so, das ist in Spanien weitestgehend so, Deutschland leider auch immer mehr, in Frankreich gibt es noch ein bisschen Pharmaindustrie, in England stirbt sie aus. Also die Mehrheit der Länder auf dieser Welt haben keine nennenswerte Pharmaindustrie. Und von dort her sagen die, wir können ja Preise senken. Es sind ein paar wenige andere Länder, die darunter leiden. Zum Beispiel die Schweiz, zum Beispiel die USA. Und von dort her ist das leider ein Probatsmittel. Und damit kommen die Pharmakonzerne natürlich immer mehr in einen Marschendruck hinein.
Also dass Deutschland beispielsweise eben Zwangsrabatt bei Medikamenten beschlossen hat, über 1 Milliarde weniger für die Medikamente zu zahlen, das ist ein typischer Fall.
Das passt genau in das Bild.
Und das ist ein Bild, wo Sie sagen, ist klar, eigentlich sozusagen der grössere wirtschaftliche Zusammenhang, eben der Spardruck bei den Staaten, der druckt sozusagen auf die Teile der Privatwirtschaft.
Das ist richtig, weil aus politischer Optik haben wir ja zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, es ist wahnsinnig teuer und da könnte man ja noch sparen, weil das ist eine Post, die irgendwie substanziell ins Gewicht fällt. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, was die Pharmakonzerne, ob das Novartis Roche ist oder ob das amerikanische Konzerne sind, was die für riesige Gewinne machen. Und sagen, wieso soll man diesen Firmen, die so riesige Gewinne machen, noch so hohe Medikamentenpreise zahlen? Und das ist für den durchschnittlichen Politiker dann eine relativ einfache Rechnung zu sagen, hey, da könnte man sparen.
Eben, Umsatz von Novartis in den ersten drei Quartalen von diesem Jahr gut 40 Milliarden Gewinn, 8 Milliarden 20% Gewinn. Schon massiv.
Das klingt komfortabel.
Zweiter Grund, ich glaube, den können wir schnell abhaken, Generika, die kommen halt immer mehr in Märkte, kommen immer mehr auf.
Generika kommen immer mehr auf und glaube, wenn man jetzt in diesem Fall anschaut, die Produktionsstätte, die stillgelegt wird für Diovan, das ist ein Patent, das nächstes Jahr ausläuft. Das heisst, bis jetzt hat man auf diesem Produkt und folglich auf dieser Produktionsanlage Patentschutz gehabt. Darum hat es sich gelohnt, das weiterhin zu produzieren auf einer Anlage, die existiert. Aber sobald der Patentschutz ausläuft, dann kommen Nachahmer, eben Generika, und die sind dann nicht mehr in der Schweiz, die sind dann auf der halben Welt verteilt. Und dann lohnt es sich halt vermutlich nicht mehr.
Warum kann man eigentlich nicht einfach die Maschine weiterlaufen lassen und Generika auf der gleichen Maschine produzieren? So viele Arbeitsstunden braucht das ja nicht, nehme ich jetzt mal an.
Das könnte man durchaus, was da im Einzelnen innerhalb von der Novartis für Gedankengänge sind, das kann ich nicht beurteilen, aber offensichtlich hat eine Optimierungsüberlegung das Ergebnis zeitigt, dass man das nicht machen will.
Der dritte Grund für den Stellenabbau war der starke Franken, oder er war es eben eigentlich nicht gewesen, weil der Joe Jimenez, der CEO von Novartis, hat gesagt, er hat kaum eine Rolle gespielt. Da muss man eigentlich sagen, das kommt erst noch in dem Fall.
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob diese Aussage so zum Nennwert genommen werden darf. Ich bin überzeugt, dass der Franken mindestens im Hinterkopf auch eine Rolle gespielt hat. Wir müssen uns bewusst sein, der Umsatz von Novartis ist, ein bisschen spitz formuliert, 1% im Franken und 99% in anderen Währungen. Und wenn man die Kosten anschaut, dann ist halt ein grosser Teil in Franken. Und da hat man einfach eine Divergenz. Und wenn das weiter auseinanderklafft, dann hat logischerweise die Firma nicht gerade ein Problem, aber sie hat ein verstärktes Währungsrisiko und im Moment trägt effektiv die Schweizer Exportindustrie. Das trifft nicht nur auf Novartis zu, das trifft auf die anderen Pharmafirmen auch zu, es trifft auf die gesamte Maschinenindustrie zu, notabene. Und folglich müssen die schauen, dass sie irgendwie die Kostenstruktur, also die Währungsstruktur bei den Ausgaben und die Währungsstruktur bei den Einnahmen ein bisschen näher zusammenbringen, weil dann haben sie ein geringes Risiko.
Das Risiko eben der starke Franken, das wird bleiben, ist wahrscheinlich die Einschätzung von Novartis. Und darum sagen sie, möglicherweise hat das mehr zum Entscheid beigetragen, als Novartis jetzt offiziell bekannt gibt.
Im Hintergrund, also man muss es so sagen, vielleicht ist es nicht der ausschlaggebende Faktor gewesen. Man dürfte davon ausgehen, dass es nicht der ausschlaggebende Faktor gewesen ist. Aber es ist sicher, der Franken ist sicher nicht ein Faktor, der zugunsten von der Schweiz spricht.
Wir haben vorher schon darüber geredet. Ein Teil von dem Stellenabbau betrifft Produktion, Auslagerung nach Indien und China. Ist das etwas, Sie haben es vorher schon angetönt, das ist etwas, wo man kann beobachten, auch in anderen Unternehmen, auch in der Pharmaindustrie. Aber in der Pharma ist es eigentlich doch relativ neu.
Ja, vielleicht ist es einfach noch nicht so bekannt. Man muss sich überlegen, was es für eine Art von Produktion ist. Und auch in der Pharmaindustrie, wenn es halt einfach um die synthetische Herstellung von irgendwelchen Wirkstoffen geht, das ist mittlerweile an vielen Orten auch keine riesen Hexerei mehr. Wenn es eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit wäre, dann bräuchte es ja den Patentschutz nicht. Aber wenn es nur Novartis das eine Medikament könnte herstellen und sonst niemand auf dieser Welt, dann bräuchte es keinen Patentschutz und dann wäre es auch egal, wenn er ausläuft oder nicht. Und an dem, dass der Patentschutz so wichtig ist, das zeigt ja gerade, dass eben eine Nachahmung sehr, sehr einfach ist. Und das kann man heute, so synthetische Produktion von einem Wirkstoff, kann man heute fast auf der ganzen Welt machen. Und darum sind auch Auslagerungen, ob jetzt das nach Osteuropa oder nach Ostasien ist, sind leider mittlerweile an der Tagesordnung.
Aber die Auslagerungen sind zum Teil ja politisch, dass eben Russland oder andere Länder sagen, ihr dürft das Medikament bei uns nur verkaufen, wenn ihr auch Produktion daher bringt.
Das ist leider auch richtig. Das ist eine rein politische Komponente. Einerseits muss man klar sehen, dass die Länder sagen, wenn wir schon so hohe Gesundheitskosten haben, so viel für Medikamente zahlen, und da ist meistens die Staatskasse maßgeblich beteiligt, dann möchten wir auch ein bisschen von der Wertschöpfung haben, die in diesem ganzen Zyklus anfällt. Und darum werden zum Teil auch Produktionsanlagen ein bisschen verteilt auf der Welt. Zum Teil ist es auch so, dass Zulassungen halt denen einfacher sind, nicht nur unbedingt für das Medikament, sondern wenn man dann als Firma zeigt, ja, wir wollen uns gut mit euch, mit irgendeinem Land, ob das Russland, Brasilien, Indien, was auch immer ist, stellen, dann wird es auch einfacher, Zulassungen zu bekommen für neue Medikamente.
Ist eigentlich sehr vieles in dem ganzen Gesundheitsbereich politisch beeinflusst oder ist das in dem Industriebereich genauso?
Nein, der Pharma-Markt ist insofern ein bisschen spezieller Markt und es gibt schon eigene Regeln und weil es halt um Gesundheit geht von den Leuten und sind Vorsichtsmaßnahmen auch extrem gestiegen. Die Zulassungsbestimmungen sind extrem komplex und kompliziert worden. Die Zulassungsbehörden haben überall auf der Welt Angst oder mindestens sagen sie das, Nebenwirkungen, kennen sie alle. Jede Packungsbeilage ist mittlerweile ein halber Roman mit Tausenden von Nebenwirkungen, die man sich kaum vorstellen kann. Und mit dieser Begründung, es könnte ja Nebenwirkungen haben, kann man darum heutzutage auch problemlos jeden Antrag für ein neues Medikament praktisch bodigen.
Also, und dort spielt dann Politik eben rein, dass sie so eine starke Macht kann haben?
Also, wir behaupten logischerweise in der Schweiz oder hoffentlich auch in der EU, in Nordamerika spielt das keine Rolle, aber auf der anderen Seite ganz frei von derartigen Überlegungen ist vermutlich niemand. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in den USA ein amerikanisches Pharmaunternehmen leicht bessere Startbedingungen hat, wenn es um eine Zulassung geht, als halt ein Schweizer oder weiß ich was, ein japanisches Unternehmen.
Sie haben vorher gesagt, wie die eben zuerst ist Chemie abgebaut worden in Basel. Das ist, glaube ich, eine falsche Vorstellung, Basel überhaupt noch als Chemiestadt zu bezeichnen.
Also insofern ist es richtig, als Chemie abgebaut worden ist. Chemie gibt es in dieser Stadt praktisch nicht mehr. Chemieindustrie ist de facto verschwunden. Es gibt natürlich noch, wenn man an Syngenta denkt, dort gibt es noch die ganze Pflanzenschutzlinien und das ist zum Teil schon noch Chemie. Aber die Produktion ist nicht mehr in der Stadt, sondern die ist außerhalb. Und die Sachen, die wir jetzt sehen, die Verlagerungen, eben, ich habe es vorher schon erwähnt, aus dem Novartis Campus raus, da wird Produktion aus der Stadt raus verlagert. In Basel gibt es eigentlich schon längere Zeit kaum mehr Chemieproduktion. Die Produktion, die wir noch haben, ist in dem Sinn im Bereich von der Pharmazeutika.
Und das sind dann sehr spezialisierte Medikamente?
Müssen nicht zwingend sehr spezialisierte Medikamente sein, aber einfach, es ist ein Unterschied, ob sie im, sagen wir mal, Herbizidbereich tätig sind, also Spritzmittel für die Landwirtschaft herstellen. Da reden wir dann sofort von Tonnen und Abertonnen. Währenddem, wenn wir von Pharma reden, dann reden wir von Pillen. Also das, der Wirkstoff messen wir in Gramm und das, was dann effektiv rauskommt, da hat man in einer Schachtel von ein paar Kilo hat man die viel Wertschöpfung verpackt. Es sind auch ganz andere Mengenvorstellungen. Es gibt auch keine rauchenden Kamine mehr, also Fabrikschlot mehr in Basel. Die Zeit ist um.
Urs Müller, Direktor von BAK Basel Economics. Sie untersuchen ja immer wieder die Auswirkungen von diesen Branchen auf die Städte. Was heisst denn das jetzt? Der Strukturwandel, die Verlagerung von der Auslagerung von der Produktion, was heisst das in Bezug auf die Arbeitsplätze?
Wenn man schaut, wie sich die Arbeitsplätze in der letzten Zeit entwickelt haben, dann ist das eine positive Entwicklung. Es gibt mehr Arbeitsplätze, aber es ist eine völlig andere Art von Arbeitsplätzen. Früher ist der durchschnittliche Angestellte von der Basler Chemie ist ein Chemiearbeiter gewesen. Der ist im blauen Gewand rumgelaufen. Heute der durchschnittliche, der typische Angestellte, ist das Novartis oder Roche oder irgendeine andere von diesen Firmen, hat keinen blauen Kittel mehr. Der weiss vermutlich kaum mehr, was das ist. Sondern der ist entweder mit einem weissen Kittel in einem Labor unterwegs oder er sitzt in einem Büro. Das heisst, die Struktur der Beschäftigung ist eine völlig andere. Man hat heute in Basel in der Pharma in erster Linie Forschung, Entwicklung und eben die zentralen Konzernfunktionen.
Das heisst, es findet das statt, wo man eigentlich sagt, müsse in der Schweiz, wenn man Hochlohnland auch tatsächlich stattfinden, spezialisiertere Jobs, wertschöpfendere Jobs, das ist auch im Pharmabereich und auch zu Basel zu beobachten.
Das ist sehr stark dort zu beobachten. Im Prinzip das, was man relativ gut und wesentlich günstiger an einem anderen Ort machen kann, das wird ausgelagert und das, was eben wirklich ein sehr qualifiziertes Wissen braucht, das wird weiterhin hier gemacht. Und man hofft natürlich, dass das wirklich weiterhin auch hier gemacht werden wird.
Die Produktion ist eben das eine, wo Stellen abgebaut worden sind, jetzt von Novartis gestern bekannt gegeben. Es ist aber nicht nur Produktion, sondern das eigentliche Alarmzeichen, wo da zu Basel geläutet ist, wo auch die Basler Regierung gesagt hat, sie sei überrascht gewesen, dass Novartis auch in der Forschung 270 Stellen abbaut, verlagert, Alarmzeichen auch bei Ihnen geläutet.
Ja, vorher gesagt, Stirnrunzeln, nicht gerade Alarmzeichen, weil man muss ja zuerst mal schauen, ja, um was geht es überhaupt. Jetzt, wenn man sich ein bisschen zurücklehnt und versucht zu überlegen, was läuft da. So wie ein Novartis, oder jede Firma letztendlich, die global tätig ist, versucht, ihre Produktion weltweit zu optimieren, ist eine Firma auch darauf angewiesen, den Forschungsprozess weltweit zu optimieren. Wenn wir schauen, was in der letzten Zeit passiert ist bei Novartis, dann stellen wir fest, dass sie verschiedene Forschungsstandorte geschlossen haben. Davon betroffen waren beispielsweise Japan, Österreich, England, wo ganze Forschungsstandorte effektiv geschlossen worden sind. Die gibt es heute nicht mehr.
Es hat eine Konzentration stattgefunden, oder? Exakt. Auf drei Standorte
Korrekt.
Für Forschung bei Novartis, auf Basel, Boston und Shanghai.
Korrekt. Und offensichtlich gibt es Synergieeffekte, das heisst, wenn man wenige grosse Orte hat, dann hat man ein besseres Ergebnis oder weniger Kosten, als wenn man viele kleine Standorte hat. Das heisst, man hat eine klare Konzentration auf drei Standorte. Und bei dieser Gelegenheit muss man jetzt natürlich auch überlegen, was tun wir an welchem Ort erforschen. Und es ist nicht sinnvoll, an allen drei Standorten über alles nachzuforschen, sondern man hat klare Schwerpunkte. Und dann hat man halt in Basel beispielsweise Schwerpunkt Onkologie und an ganze Ziele der andere Schwerpunkt. Aber in Shanghai und in Boston macht man andere Sachen. Und von dort her geht es darum, das Forschungsportfolio auch räumlich eben über die drei Standorte zu optimieren. Und im Rahmen von dieser Optimierungsstrategie hat man jetzt herausgefunden, dass es Überlappungen gibt zwischen Basel und Boston. Und dann müssen wir überlegen, eine Überlappung, das ist ineffizient, das gibt unnötige Kosten, die können wir uns sparen. Und jetzt ist einfach die Frage, tut man das, was überlappt, in Basel abbauen oder in Boston abbauen? Und offensichtlich passt das besser ins Bostoner Portfolio als ins Basler Portfolio. Und so hat man entschieden. Es ist aber nicht so, dass einfach eine komplette Forschergruppe, die heute in Basel wäre, mehr oder weniger jetzt ihre Koffer packt und in ein grosses Charterflug gemietet und auf Boston überfliegt und dort weiterforscht. Das ist es nicht.
Sie haben gesagt, eben bei Ihnen löst es nur Stirnrunzeln. Sie haben jetzt auch klar gemacht, wie Sie ein gewisses Verständnis für den Entscheid von der Novartis-Führung. In Basel sind natürlich die Alarmglocken auch darum so laut geläutet, weil es ist genau das Szenario auch, wo man mal befürchtet hat, wo Boston, Novartis auf Boston gegangen ist, hat man gemeint, jetzt ist Basel gar nichts mehr. Man könnte es auch anders anschauen. Bis jetzt hat Basel einfach Glück gehabt, bei dieser Forschungskonzentration.
Also ich hoffe, es war nicht Glück gewesen. Denn wenn es Glück gewesen wäre, bestehen ja Gefahr, dass sich eben das Glück abwendet und dann ist Basel plötzlich nicht gerade leer.
Aber ist man dann konkurrenzfähig gegenüber Shanghai beispielsweise?
Eben, das ist ja genau die Frage. Letztendlich muss Basel gut aufgestellt sein. Ich hoffe, es ist nicht Glück gewesen, sondern ich hoffe, es ist das Ergebnis von den guten Rahmenbedingungen, die wir in Basel haben, die dazu führt, dass Novartis und auch die anderen forschenden Industrien in Basel, wenn sie bewusst da sind, nicht irgendwie, weil wir halt zufälligerweise mal da angefangen haben und nicht, weil es irgendwie Glück ist oder Heimatschutz oder Nostalgie, sondern ein bewusster Entscheid gewesen ist, alle die partiellen Entscheide, die wir in den letzten Jahren hatten, ich meine, dass Roche jetzt einen grossen Turm will bauen in Basel, ist ein Bekenntnis zum Standort. Oder dass Novartis eben den Campus gebaut hat und immer noch dran ist, den zu bauen. Das ist ein Bekenntnis zum Standort. Und das ist nicht, was sie es hier irgendwie nett finden am Rhein, sondern das ist, weil sie überzeugt sind, dass dort Standort und Rahmenbedingungen gut sind. Und folglich müssen wir schauen, dass die weiterhin gut sind. Und dann sind wir auch konkurrenzfähig, firmenintern, konkurrenzfähig gegen die Standorte in Nordamerika und in Ostasien.
An dem Novartis Campus, wo ja Novartis festhalten, ist gestern betont worden, das ist die Vision 2030, dort 10'000 Mitarbeiter zu haben. Wenn wir aber gestern schauen, es ist schon auch ein Entscheid, dass man gewisse Sachen, zum Beispiel Datenverwaltung, Überwachung von klinischen Studien, also eher, wie soll ich sagen, mechanische Forschung oder relativ einfache Forschung, dass die eben aus Basel weggelagert wird.
Richtig. Ganz offensichtlich. Und das ist vielleicht etwas, was wir jetzt dazu lernen müssen. ganz offensichtlich finden auch in der Forschung, Entwicklung und vielleicht auch bei den zentralen Konzernfunktionen Prozesse statt, die wir bis jetzt aus der Produktion kennt haben. Einfachere Tätigkeiten, die man gut und kostengünstiger an einem anderen Ort machen kann. Das kann man auch in diesen Bereichen neu an einem anderen Ort machen. Bis jetzt haben wir das Gefühl gehabt, für die Produktion stimmt das und die Produktion, die wird dann halt, weiss ich wo, nach Osteuropa oder Asien verlagert. Aber im Bereich Forschung, Entwicklung und eben die Konzernfunktionen, da sind wir gesichert, da ist wenn irgendwie ein Schutzwalzringel um, da kann gar nichts passieren, das haben wir auf ewig in Basel festgebunden. Und von dieser Vorstellung müssen wir uns vielleicht auch langsam verabschieden. Auch hier gibt es ganz klar einen Konkurrenzkampf, auch hier gibt es firmenintern eine Optimierung. Und da muss man schauen, wo ist der beste, der geeignetste Standort für diese Funktionen auszuführen.
Wir sind bei ihm im Büro, darum hört man da jetzt das Telefon gerade läuten. Kann man dann sagen, es gibt so etwas wie einen Strukturwandel auch in der Forschung? Also was man in der Produktion gesehen hat, auch in der Forschung, und das kommt möglicherweise noch viel mehr. Also
selbstverständlich gibt es einen Strukturwandel. Wenn man schaut, vor 20, 30 Jahren ist der Grossteil von der Pharmazeutika, die entwickelt worden sind chemische Produkte gewesen. Darum ist es auch nicht erstaunlich, dass sich in Basel die Pharmaindustrie aus der chemischen Industrie aus entwickelt hat. Wenn Sie heute schauen, ist ein Grossteil von der Forschung nicht mehr Chemie, also nicht mehr synthetische Zusammensetzen von Molekülen, sondern es ist Biotechnologie, die also lebende Organismen erforscht und in dem Sinn in Medikamenten verwendet werden. Schon nur aus dem hat man inhaltlich einen extrem grossen Strukturwandel. Aber auch die Art und Weise, wie geforscht wird. Vielleicht hat man ein kleines Forschergrüppli gehabt, fast ein irgendwie Oberforscher, und dann hat seine Assistenten gehabt. Dann haben sie ein bisschen geforscht, und am Schluss haben sie ein Medikament gehabt. Das ist ein bisschen plakativ. Heute sind das riesige Forscherteams und häufig interdisziplinär und sogar gleichzeitig an mehreren Standorten, wo man also gleichzeitig in Basel und in Boston und in Shanghai beispielsweise dran ist und an verschiedenen Aspekten forscht. Von dort her kann man die Forschung heute nicht vergleichen mit der Forschung von vor 30 Jahren. Und in 10, 20 weiteren Jahren wird es vermutlich nochmal aussehen. Also auch in diesem Bereich hat man ganz klare Veränderungen, Strukturveränderungen, inhaltliche Veränderungen. Und wir können uns vermutlich gar noch nicht genau vorstellen, wo das wirklich hingeht.
Machen wir noch einen Schritt zurück, Urs Müller. Wenn man Basel sieht, dann weiss man, Chemie ist es eben nicht mehr, sondern es ist jetzt Pharma-Stadt, Life-Science-Stadt. Ist denn eigentlich der ganze Life-Science-Bereich, der hat ja über 20'000 Arbeitsplätze allein in Basel, ist der für Basel wichtiger als jetzt beispielsweise Banken für Zürich?
Ja, ich glaube nicht, dass man sagen kann, wichtiger. Ich glaube, der Stellenwert ist sehr vergleichbar. Wir haben an beiden Orten eine extrem starke Konzentration, in Zürich eben auf den Finanzsektor und in Basel auf den Life Sciences Faktor. Und es ist an beiden Orten eine extrem starke Abhängigkeit letztendlich. Wenn es gut läuft, das haben wir erlebt in Zürich bis 2008, dann ist alles super. Und wenn es dann halt nicht mehr so gut läuft, dann kommt entsprechend halt auch das Tal hinten dran. Und in Basel haben wir bis jetzt mehr Glück gehabt. Die Life Sciences Industrie ist bis jetzt krisenresistenter gewesen. Aber jetzt mit dem Margendruck weltweit, mit dem Margendruck haben wir natürlich auch hier langsam gewisse Effekte, dass man es in der Region Basel spürt.
Das heisst, die Wachstumslokomotive Pharma, die ja Basel beispielsweise durch die ganze Krise jetzt durchgezogen hat. Basel hat eigentlich die Krise, kein Hauch einer Krise, habe ich gelesen, als Zitat vom Regierungsrat. Die können möglicherweise jetzt auch ein bisschen ins Stocken kommen. Und das wäre natürlich dann für Basel ganz schlecht.
Das ist korrekt. Von dort her müssen wir schauen, dass die Standortbedingungen in Basel eben weiterhin gut sind. Wir müssen auch schauen, dass wir nicht nur eine Seite von zwei grossen Pharma-Multis abhängen, sondern dass es nebendran auch eine lebende Life-Science-Szene gibt.
Also ganze Biotech-Valley, die es ja rund um Basel in diesen drei Ländern gibt.
Richtig, dass das einfach auch vom Gewicht her noch wesentlich grösser wird, weil im Moment sind wir schon noch sehr stark abhängig, oder der ganze Pharma-Cluster ist extrem stark geprägt von diesen zwei globalen Players. Und dass da einfach nebendran noch mehr entsteht, ist ganz wichtig in dieser Region, damit wir eben ein bisschen weniger abhängig sind von einzelnen ganz grossen Spielern.
Kann man sagen zum Schluss, dass Basel so irritiert reagiert, hat eben auch damit zu tun, dass die Novartis und die Roche das Gewicht haben?
das ist sicher richtig. Wir sind uns bewusst, dass halt die Branche und die beiden Firmen das Riesengewicht haben. Denen muss es gut gehen, denen geht es uns gut. Und jetzt haben wir das Gefühl, oh, könnte da irgendeine Grippe im Anmarsch sein? Das beunruhigt. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm.
Urs Müller, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Der Urs Müller, Direktor vom Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Basel, war beim Urs Sigrisch im Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.